Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Equidemia Insights. Wenn ich mich heute ein kleines bisschen anders anhöre als sonst, dann liegt es daran, dass wir mit einem neuen Programm rumspielen und ich ehrlich gesagt noch nicht so genau weiß, wie das funktioniert. Aber wir werden es herausfinden. Learning by doing, so war das doch. Also nochmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge Equidemia Insights Pferdetraining neu denken. Mein Name ist Selina Skogan und ich bin die Gründerin von Equidemia. Unsere Mission bei Equidemia ist es, Pferdetraining so zu denken, dass es evidenzbasiert und vor allem auch empathisch ist. Wir gucken uns dafür ziemlich komplexe Themen an und bereiten die in der Praxis für euch so auf, dass sie wirklich ankommen und eine Schnittstelle schaffen zwischen Evidenz und dem, was wir täglich mit unseren Pferden tun. Denn ich glaube ganz fest daran, dass die meisten von uns unsere Pferde echt lieb haben. Und wenn wir besser verstehen, wenn wir Pferde besser verstehen, dann brauchen wir weniger Glaubenssätze und brauchen viel weniger Druck und Stress im täglichen Umgang und können so mehr Leichtigkeit für uns alle finden. Für unsere Pferde, aber eben auch für uns. Damit können wir die Brücke bauen zu dem, was wir letzte Woche gemacht haben. Letzte Woche haben wir angefangen, uns die Wirbelsäule des Pferdes anzugucken. Ich habe einen kleinen Ausflug mit euch gemacht in das Thema Bewegungswissenschaften und würde ganz gerne noch ein bisschen weiter mit euch reingehen. Ihr wisst, ich sitze gerade hier in meinem Sommerhaus und meinem Sommerhaus, schön wäre es mal. Ich sitze hier gerade in der Enklave und beschäftige mich oder schreibe gerade an einem Buchkapitel oder schreibe an einem Buch. Es kommt da auch noch ein Vortrag zu den Themen. Ist ein ganz großes Thema. Da können wir Jahre quasi Content draus generieren und beschäftige mich gerade noch mal sehr mit dem Thema oder der Idee der Spinal Engine. Für alle, die letzte Woche nicht dabei waren und nicht mitgehört haben, hole ich euch noch mal kurz ab. Wir haben über Evolution gesprochen. Wir haben uns über die Entwicklung von Leben oder Lebewesen gesprochen. Da ging es um axiale Fortbewegung, also wie die Wirbelsäule an sich so in dieser Schlangenform quasi Anteil daran hat, das war der Wäscheständer. Schade, falls es im Podcast laut bumst, das war der Wäscheständer auf der Terrasse. Naja, zurück zur Wirbelsäule. Der Wäscheständer hat leider nicht so viel axiale Bewegung. Jetzt hat es mir den roten Faden rausgehauen. Einmal kurz durchatmen. Wo ging es denn hier weiter? Genau, es geht um axiale Fortbewegung, also das, was aus der Wirbelsäule, wenn du das als horizontale Achse siehst, was aus der Wirbelsäule selber an Bewegung generiert wird. Wir haben über das gesprochen, was in der Evolutionsforschung so passiert ist in den letzten Dekaden. Da geht es vor allem um Lampreten und also um Fische und darüber, warum Bewegung sehr, sehr wahrscheinlich deutlich systemischer organisiert ist, als ganz lange angenommen wurde. Denn ganz lange haben wir egal aus welcher Perspektive du geguckt hast, ob das der Tierarzt ist oder auch der Reitlehrer oder auch die Wissenschaft, wo ganz lange wurde davon ausgegangen, dass die Bewegung in den Beinen entsteht. Und darum ist die Idee der Spinal Engine, dass Bewegung also systemisch organisiert ist und nicht lokal in Vorderbeinen und Hinterbeinen, ein ganz wichtiges Element. Wir gucken uns, ich weiß nicht, ob wir heute schon dazu kommen, spätestens im nächsten Podcast auch nochmal an, was bedeutet das denn für die Dinge, die wir draußen auf dem Reitplatz mit unseren Pferden machen? Was bedeutet das für so Themen wie Rahmengebung, wie Posture, für Dressurlektion und so weiter und so weiter? Einen kleinen Ausflug machen wir aber vorher heute vor allem nochmal in die Theorie. Kleines bisschen praktischer, ein kleines bisschen biomechanischer, wobei ich ja ganz ehrlich auch dieses ganze große Thema Evolutionsbiologie und der Forscher, den ich nicht aussprechen kann, Gratukevsky, der Russe, der Coole, was der da gemacht hat mit seinen Veteranen, an denen er geforscht hat, die keine Arme und keine Beine mehr hatten, wie da Bewegung in der Wirbelsäule generiert wurde. Ich finde das mega spannend. Und als ich das erste Mal davon gehört habe, in einer meiner Ausbildung, war das so ein ganz wichtiges Puzzlestück, was mir vorher noch gefehlt hat. Und auch die Idee davon, dass die Wirbelsäule, ja, also früher haben wir eben sehr mechanisch gedacht. Da ging es von der Gliedmaße aus. Dann gab es jetzt eine ganze Zeit lang die quasi reine Lehre der Tensegralität, wo davon ausgegangen wurde, dass die Knochen irgendwie überflüssig sind und vielleicht dieses Spannungsgefühl, dieses Spannwerk quasi ja mitspannen, aber wo alles um Tensegralität geht. Und heute kommt man immer mehr zu dem Punkt, wo man sagen darf, nee, geht um, also die Natur ist deutlich komplexer. Wir können das nicht so vereinfachen, wie wir uns das so gerne vorstellen würden. Es wäre so schön, wenn wir Natur und Evolution in einem Satz zusammenfassen könnten. Stimmt aber nicht. Sondern wir brauchen beides. Wir brauchen den tensegralen Körper, aber wir brauchen eben auch die Mechanik und die mechanischen Funktionen. Und darüber noch ein paar andere Systeme, die eben auch total wichtig sind. Ich finde es ganz wichtig, das zu verstehen, dass das eben, ja, komplex, aber nicht undurchdringbar ist, mehrdimensional, aber in sich so unglaublich logisch, dass wenn wir die ganzen Fachbegriffe mal so zur Seite schmeißen und das so einfach, wir so einfach darüber reden, wie wir es irgendwie können, macht es so unglaublich viel Sinn. Und das gibt eben der Ganganalyse, aber auch dem, was wir auf dem Reitplatz tun, so viele neue Dimensionen. Und ich habe im Intro spreche ich immer davon, dass ich mir wünsche, dass wir wieder mehr Leichtigkeit mit Pferden finden und nicht ständig dabei sind, das so zu überdenken und zu sagen, was darf ich denn jetzt, was darf ich nicht und was muss ich nicht. Und am Ende des Tages finden wir raus, wenn wir die Wissenschaft da so ein kleines bisschen durchdrungen haben, so viel müssen wir eigentlich überhaupt nicht. Die Natur regelt das ziemlich gut. Die macht das ziemlich gut in sich selber. Und ich glaube, es geht da auch um das Thema Akzeptanz. Und da habe ich einen tollen Podcast für euch vorbereitet. Kleiner Spoiler, der kommt, glaube ich, in 2 oder 3 Wochen mit einer meiner Lieblingskollegin, wo wir uns über das Thema Akzeptanz unterhalten werden. Also zurück zum eigentlich roten Faden. Wir wollten uns ja über die Wirbelsäule noch ein kleines bisschen unterhalten und über den Punkt, dass die Wirbelsäule tatsächlich viel mehr ist als eine stabile und schon mal gar nicht starre Verbindung zwischen Vorhand und Hinterhand. Wir dürfen uns das nicht so vorstellen wie so ein Besen, der dazwischen hängt, aber eben auch nicht wie eine labbrige, wabbelige Schlange, die überhaupt gar keine Eigenspannung hat. So einfach ist er. Also so ist es dann nämlich auch nicht. Irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Und damit stellt sich ganz automatisch die nächste Frage. Und ich glaube, wenn wir uns aus der Perspektive nähern, nämlich der Perspektive, welche Aufgaben übernimmt die Wirbelsäule überhaupt, dann wird es auf einmal ziemlich logisch. Je tiefer wir uns damit beschäftigen, desto mehr merken wir also, die Wirbelsäule ist biomechanisch ein unglaublicher Multitasker. Und genau mit diesem Multitasking wollen wir uns heute hier näher beschäftigen. Die kann nämlich mehrere Dinge gleichzeitig. Die ist Teil der Kraftgenerierung, also Teil der physikalischen Organisation von Bewegung, das war das Thema der letzten Folge, aber eben auch Teil der Kraftübertragung, darum kümmern wir uns, wenn wir uns vor allem die Hinterhand nochmal angucken auch, aber eben auch die Vorhand. Sie ist ein Bindeglied, also dritter Punkt, Bindeglied zwischen Vor- und Hinterhand. Vierter Punkt, sie ist ein Stabilisationssystem. Fünfter Punkt, sie ist ein Schutzsystem für das zentrale Nervensystem. Und damit gleichzeitig können wir uns jetzt überlegen, ob wir das als Einzelpunkt nehmen oder bei 5 mit reinpacken. Gleichzeitig eng gekoppelt an das Thema Sensorik und Motorik. Ja, und genau deshalb bleiben Veränderungen in diesem multitaskingfähigen System, multikomplexen System, ganz selten lokal. Denn sobald sich in so einem zentralen Organisationssystem etwas verändert, hat das immer Auswirkungen auf alles andere. Geht ja gar nicht anders. Das geht ja gar nicht anders. Lass uns mal anfangen mit dem Thema die Wirbelsäule als neuromechanisches System, also weg von der Idee der reinen Mechanik. Oh, wer hat mich denn da gestochen? Das ist ja lästig. Weg von der Idee der reinen Mechanik, dass wir hier ein Bein haben und dann eine Schulter haben und dann eine Hinterhand und dass sie alle in Hebeln organisiert sind und dann den Rücken hochhebeln müssen. Das ist natürlich ziemlich Quatsch, ne? Sondern hin zu der Idee der modernen Bewegungsforschung. Und da wird nämlich relativ schnell klar, dass dieses, ja, Pulley Lever, sagen wir auf Englisch, also dass dieses Hebel, diese Hebelidee ein bisschen zu kurz greift. Wir haben das beim letzten Podcast schon gesagt und ich möchte das auch an dieser Stelle nochmal wiederholen. Das bedeutet nicht, dass tierärztliche Ganganalyse falsch ist. Das bedeutet auch nicht, dass wir keine Beugeprobe mehr brauchen. Das bedeutet nur, dass ganz oft, wenn wir nicht davon ausgehen müssen, dass es ein lokales Trauma war. Das Pferd hatte einen Unfall, das hat eine Trittverletzung abgekriegt, ist in ein großes Loch getreten und am Balken gelandet. Man weiß es nicht, was man sich so ausdenken kann, was alles so dazu führen kann, dass wir uns eine Verletzung an den Gliedmaßen oder eine Verletzung an den Gelenken holen können. Der Punkt, also unser Punkt hier bei Equidemia ist einfach, die Welt ist viel größer als nur das. Und trotzdem, auch wenn die Disorganisation der Bewegung aus irgendeinem anderen Teil der Wirbelsäule kommt, bedeutet das ja nicht, dass wenn mein Pferd Schmerzen im Karpalgelenk hat, dass ich mich nicht um die auch kümmern darf. Ne? Also hier so ein kleines bisschen der Disclaimer, dass wir ganz klar sagen müssen, in der Realität gibt es beides. Wir können lokalen Schmerz und lokale Verletzungen haben. Es geht aber vor allem auch um die ganzen Pferde, die immer so ein bisschen unklar diagnostiziert sind und die ganz offensichtlich Schmerzen haben und dann gehen die zum Tierarzt und der Tierarzt tut das Beste im Rahmen seiner Möglichkeiten und muss aber am Ende des Tages sagen, Leute, ich finde nichts. Und das ist ja das, was wir in der funktionalen Ganganalyse machen, wo wir auch viel eben mit Tierärzten zusammenarbeiten, dass wir mit unserem etwas systemischeren Blick mal drauf gucken und uns dann hinterher beraten und sagen, Mensch, wo würde es denn gegebenenfalls noch Sinn machen zu suchen? Oder wenn wir aus der Praxis, entweder vom Tierarzt oder einfach, weil der Besitzer herausgefunden hat, das fühlt sich hier nicht richtig gut an, dass wir aus unserer Perspektive da nochmal drauf gucken und sagen, Mensch, das sind Punkte, die wir hier im Training berücksichtigen dürfen, wo wir im Training nochmal anders drauf gucken dürfen. Und wenn es mit Training besser wird, großartig. Wenn es mit Training nicht besser wird, ja dann suchen wir die Kooperation mit dem Tierarzt seines Vertrauens zu Hause und beraten uns dann nochmal und erzählen dem nochmal, was wir sehen. Dann erzählt er, was er sieht. Und gemeinsam sind wir dann meistens häufig bei einer schnellen Lösung. Genau. Es geht also nicht um Tierärzte-Bashing, sondern es geht darum, die Perspektiven zu erweitern. Und es geht darum, Kooperationen einzugehen zwischen verschiedenen Disziplinen, denn gemeinsam können wir meistens das Beste für unsere Pferde und damit auch für die Menschen, die dazugehören, rausgehen. Zurück zur modernen Bewegungsforschung und da habe ich vorhin schon gesagt, wird relativ schnell klar, dass das ein kleines bisschen kurz greift, wenn wir eben nur mechanisch auf die Gliedmaßen gucken. Vor ein paar Jahren war Kissing Spines ein ganz großes Thema, ist es auch immer noch, ist es auch heute noch. Heute verstehen wir aber auch aus der Bewegungsforschung immer mehr, dass Kissing Spines ganz selten, es sei denn, wir haben jetzt wirklich einen wirklich schlechten Reiter und einen wirklich nicht passenden Sattel, dass Kissing Spines ganz selten das Ursprungsproblem sind, sondern ganz oft eine ziemlich smarte Lösung des Körpers, um etwas zu stabilisieren, was Hilfe braucht, was unter Druck steht. Und dann müssen wir uns eben angucken, warum das unter Druck steht. Und das schließt hier den Bogen zu meiner Spinal Engine wieder und das schließt den Bogen zu dem, was ich euch heute erzählen möchte, wieder. Die Wirbelsäule an sich ist also erstmal Teil der Organisation von Bewegung selbst. Und vielleicht ist es die ursprünglichste Funktion der Wirbelsäule, dass sie eine Schutzstruktur ist für das zentrale Nervensystem. Das Rückenmark, das liegt da ganz geschützt in der Wirbelsäule. Alle von euch, die schon ein kleines bisschen mehr Anatomiekenntnisse haben, die haben schon mal was von der Dura und von der Dura Mater gehört. Das ist eben dieser Rückenmarkskanal, der hier aus dem Hinterhaupt, aus dem Gehirn dann geschützt in den Kanälen der Wirbelsäule einmal durch den Körper, ja, transportiert wird, ist eigentlich das falsche Wort, ne? Sich durch den Körper zieht, ist vielleicht die bessere Beschreibung. Das Rückenmark liegt da also ganz geschützt innerhalb der Wirbelsäule und verarbeitet permanent Informationen. Wir haben uns in anderen Themenbereichen schon mal darüber unterhalten, afferente und efferente Signale, die der Körper verarbeitet. Also einmal das Gefühl aus sich heraus und einmal das Gefühl, was von außen kommt. Da sind überall so kleine Nervenenden unterwegs, die diese Informationen aufsammeln und auslesen und zurück an das zentrale Nervensystem, also an das Rückenmark geben. Und da wird permanent die Information ausgelesen oder Informationen ausgelesen über Gelenkstellung, über Muskelspannung, über das Gleichgewicht, über die Bewegung im Raum, aber auch über so Sachen wie Beschleunigung und Belastung. Das nennt man Propriozeption, also die Fähigkeit des Körpers, sich selber wahrzunehmen. Und hier beginnt eigentlich schon der erste große Perspektivwechsel, denn Bewegung entsteht nicht einfach mechanisch, sondern sie entsteht auch aus sensorischer Information und neuronaler Verarbeitung und dann der entsprechenden motorischen Antwort. Es ist also ein Zusammenspiel aus dem, was neuronal passiert und dem, was dann motorisch oder physikalisch als Antwort passiert. Ein kleines bisschen, einen kleinen Ausflug in die Forschung. Da gibt es ein ziemlich spannendes oder da gibt es mehrere, viele spannende Paper. Es gibt da nicht so viel spezifisch zum Pferd zu. Ich habe es zumindest nicht gefunden. Wenn ihr da mehr wisst als ich, schickt mir bitte gerne die entsprechenden Paper oder die entsprechenden Studien, die ihr gefunden habt. Nein, Blogartikel interessieren mich nicht. Ich würde gerne harte Evidenz sehen. Auch Social Media Artikel interessieren mich nicht. Ich würde gerne harte Evidenz sehen. Aber schickt mir gerne das, was ihr gefunden habt, wenn ihr irgendwo was gefunden habt, an meine E-Mail-Adresse als Antwort auf diesen Podcast, als Kommentar auf diesen Podcast. Ich freue mich immer, wenn ich was dazulernen darf. Ich kann immer nur das zusammenfassen, was ich so gefunden habe. Und ich bin mir ziemlich sicher, es gibt noch ziemlich viel mehr da draußen und ziemlich viele coole Dinge zu entdecken. Also auch das nochmal so ein bisschen als Disclaimer. Das, was ich hier erzähle, ist nicht die eine reine Wahrheit, sondern das ist eben das, was ich finden konnte und was ich total spannend finde und was ich mega gerne mit euch teilen möchte. Denn vielleicht findet der eine oder andere von euch das ja genauso spannend wie ich. Und zusammen sind wir immer klüger als alleine, nicht wahr? Zurück zu meinem Freund Grillner hier, den ich bei der Recherche zu dem Thema gefunden habe. Es gibt nämlich ziemlich viel vergleichende Forschung von anderen Wirbeln oder von Wirbeltieren insgesamt, gerade zum Thema Neurologie, gerade zum Thema Central Pattern Generators. Und sicherlich wird es bei der einen oder anderen Spezies Abweichungen davon geben, aber im Gro können wir uns ziemlich sicher sein oder ist man sich ziemlich sicher mittlerweile, dass viele Dinge speziesübergreifend für alle Wirbeltiere gelten. Die Central Pattern Generators, die gehören dazu. Und die zeigen zum Beispiel, also Central Pattern Generators sind Nervengeflechte an mechanischen Schnittstellen, die dafür sorgen, dass rhythmische Bewegungsmuster bereits auf spinaler Ebene organisiert werden können und dann dieses Bewegungsmuster an die Gliedmaßen quasi weitergeben über ja, Nervenreize. Das Rückenmark ist also viel mehr als so ein Kabel, was da dran liegt, auch wenn das wichtig ist, dass dieses Kabel, dass wir uns darüber bewusst sind, dass dieses Kabel da dran liegt, gerade wenn wir uns die mechanische Funktion angucken, gerade wenn wir uns das beim Pferd angucken, darauf kommen wir ein bisschen später nochmal zurück, sondern es organisiert ganz aktiv Bewegung auch mit und arbeitet da mit kleinen Elektroimpulsen. Das wird biomechanisch ziemlich interessant, wenn wir darüber nachdenken, dass Veränderungen im axialen System eben viel mehr sind als reine Rückenprobleme. Das zwickt ein bisschen und vielleicht können wir das wegmassieren. Das hat nämlich damit ganz direkt Einfluss darauf, ziemlich oft sogar, wie Bewegung überhaupt organisiert wird. Und das finde ich total spannend, wenn wir uns das eine oder andere Gangmuster so angucken und uns überlegen, huch, was ist denn hier eigentlich los? Ist mir nochmal bewusst geworden, als ich gerade mit einer Schülerin darüber gesprochen habe im Unterricht, die kommt immer mit einem kleinen Isländer in den Unterricht und die hat gefragt, ja, was mache ich denn, wenn die Isländer alle irgendwie im Schritt schon quasi Pass gehen? Und das ist natürlich kein isländerspezifisches Problem, aber eine Frage, die wir in dem Kontext von Gangpferden ganz besonders häufig hören. Mein Pferd geht immer nur Pass oder mein Pferd geht immer nur Tölt. Und wenn wir das eben von dieser systemischen Ebene aus anschauen, dann müssen wir uns fragen, warum wählt der Körper denn diese Gangart primär? Ist das tatsächlich genetische Varianz? Und ja, ich habe die Forschung auch gelesen zum Thema genetische Varianz bei Gangpferden. Die gibt's, die ist wahr, das ist richtig so. Und trotzdem können Fünfgänger klaren Schritt geben. Tun sie aber nicht. Und trotzdem gibt es Isländer, die eigentlich nur Dreigänger wären und trotzdem dann auf einmal anfangen, nur noch Pass zu gehen. Und das ist ja ein Phänomen, das kennen wir auch bei warmen Blütern. Da kennen wir ja auch das Lateralisieren in der Bewegung. Und wenn das passiert, ohne dass ein Reiter oben drauf sitzt, also einfach nur hier Pferd an der Hand von A nach B führen oder vielleicht mit ein ganz kleines bisschen Formgebung fängt mein Pferd auf einmal an zu lateralisieren, dann müssen wir uns eben fragen, was ist da oben in der Wirbelsäule vielleicht nicht so gut organisiert oder wo wird dieses rhythmische Bewegungsmuster der Central Pattern Generators so gestört, dass der Körper denkt, Mensch, um jetzt hier noch Bewegung machen zu können, muss ich lateralisieren und kann nicht mehr mein rhythmisches Muster, wie ich normalerweise bequem gehe, ausleben. Also einfach mal so als kleiner Hinweis für euch, das ist immer ein Punkt, an dem ich total neugierig werde und wo ich sowohl in den Ganganalysen als auch im Unterricht sehr gerne hingucke und sehr gerne sage, oh Mensch, das ist ja spannend, lass uns hier mal ein bisschen genauer hinschauen. Lass uns einen weiteren Punkt anschauen, den ich ebenfalls mega spannend finde, denn im Pferdetraining sprechen wir sehr oft, Gott sei Dank, wieder über Stabilität. Und jetzt dürfen wir das nicht verwechseln wir dürfen Stabilität nicht verwechseln mit Festigkeit, denn biomechanisch ist Stabilität überhaupt gar nicht fest, sondern biomechanisch bedeutet Stabilität eigentlich eine hohe Flexibilität im Hinblick auf Anpassungsfähigkeit. Da habe ich auch ein schönes Paper im Rahmen der Recherche gefunden. Das gehört zu einem Wirbelsäulenforscher, der Panjabi heißt. Wenn ich das richtig hier notiert habe, dann ist das schon aus dem Jahr 92, also gar nicht mehr so neu. Und der beschreibt Stabilität, deswegen habe ich das mal von ihm geklaut oder möchte das gerne hier zu zitieren, weil ich das so schön beschrieben fand, als Zusammenspiel aus passiven Strukturen wie Knochen und Bändern, aber eben auch aus aktiven Strukturen wie der Muskulatur und natürlich vor allem der neuronalen Kontrolle. Den Artikel, den verlinken wir euch wie gewohnt in den Shownotes. Und kleiner Spoiler hier am Rande, wir haben eine schöne Überraschung für euch. Demnächst gibt es den Podcast auch auf equidemia.com und dann gibt es zu jedem Podcast immer einen kleinen Blog dazu. Und da findet ihr dann alle Ressourcen, alle Ressourcen, die frei verfügbar sind, nochmal zum Nachlesen verlinkt für euch. Das bedeutet also, Stabilität entsteht nicht einfach mehr durch Muskelspannung. Ich sehe da gerade so einen Social Media Krimi von jemandem, der Physiotherapeut ist und wirklich überhaupt nicht verstanden hat. Also irgendwo hat er im Unterricht, er hat die Dame im Unterricht nicht aufgepasst. Also großes, großes Drama. Es entsteht also nicht durch mehr Muskelspannung und schon mal gar nicht durch mehr Anspannung, sondern ein stabiles System kann auf Belastungen reagieren, ohne die Kontrolle zu verlieren. Das bedeutet also, das kann natürlich bedeuten, oder andersrum, das kann natürlich bedeuten, dass wir vielleicht Tiefenmuskulatur stärken dürfen. Und hier müssen wir uns wieder klar machen, dass das natürlich nett ist, wenn ich mein Pferd 5 Minuten auf Balance Pads stelle, aber dass Tiefenmuskulatur eigentlich einen konstanten Trigger über 16 Stunden, 16 bis 18 Stunden am Tag braucht, denn Pferde sind Bewegungstiere, so ist das organisiert. Wenn ihr da, wir haben da einen Podcast schon zugemacht zu den verschiedenen Muskeln im Pferdekörper, könnt ihr nochmal nachhören, wenn ihr das noch nicht mitgemacht habt. Das heißt also, Stabilisierung der Tiefenmuskulatur funktioniert immer und vor allem über Haltungsmodifikation und ganz wenig über Training. Das bisschen, was wir da über Training machen können, das ist nett. Das ist schön, dass wir das machen können. Dann haben wir das auch gemacht, ne? So. Aber das im Training, das geht eben eigentlich eher auf andere Strukturen und zwar auf die Bewegungsmuskulatur. Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Genau, es ging um Stabilität und darum, dass Stabilität nicht fest ist, sondern das stabile System bedeutet, auf Belastung reagieren, ohne Kontrolle zu verlieren. Und da wird es natürlich auch ein kleines bisschen anspruchsvoll für unsere liebe Wirbelsäule, die hier so viel tun muss, für unsere Spinal Engine. Denn die muss gleichzeitig stabilisieren und Kräfte übertragen, aber eben auch Bewegung zulassen. Wir haben beim letzten Mal über die segmentale Bewegung in der Wirbelsäule gesprochen und dabei das Rückenmark schützen und Informationen verarbeiten. Wir haben uns irgendwo im Podcast, vielleicht müssen wir uns nochmal deutlich darüber mal deutlich machen, schon mal darüber unterhalten, dass Pferde dorsostabil sind. Das heißt, die haben diese Zeltstruktur in der Wirbelsäule, was dazu führt, dass die Flexion, also nicht die Seitbiegung, sondern ja auch die Seitbiegung, aber vor allem auch das Aufwölben des Rückens, wie wir uns das früher vorgestellt haben, nur ganz begrenzt tatsächlich funktioniert. Und wenn wir uns jetzt hier angucken, was die alles gleichzeitig tun muss, stabilisieren, Kräfte übertragen, Bewegung zulassen, das Rückenmark schützen und Informationen verarbeiten, dann ist uns relativ klar, warum diese Bewegung ja in sich etwas fixierter ist und nicht so flexibel wie bei einer Katze oder wie bei einem Hund zum Beispiel oder wie bei einem Menschen, denn wir haben da vor allem natürlich auch nochmal die Schutzfunktion des Nervensystems, hat eine Katze und ein Hund auch, da sehen die Wirbelkörper aber anders aus als beim Pferd, da können die das, das sind nämlich da so mobile Runner, so nennt man die. Also ganz wichtig, ne? Der Thorax, der funktioniert hauptsächlich als Komplex. Deswegen finde ich das auch ein kleines bisschen zu stark vereinfacht, wenn wir zum Beispiel von einem erworbenen Axthieb sprechen. Leute, das ist in den seltensten. Also ja, der kann natürlich auf einmal auftreten, aber auch dann wäre dann wieder die Frage, warum ist das so? Und warum muss das Pferd diese Struktur so entlasten? Naja, egal. Finde ich ein kleines bisschen zu stark vereinfacht. Habe ich auch kürzlich auf Social Media wieder gesehen. Und gerade wenn wir das Thema Trageerschöpfung angucken, dann müssen wir uns natürlich das Trageerschöpfungsthema und auch den Widerriss damit mehrdimensional anschauen. Das heißt also, hier gehen wir eigentlich in den zweiten großen Perspektivwechsel. Die Orthopädie, die funktioniert nämlich nicht nur von unten nach oben. Die Beine tun weh und dann sehen wir eine Kompensation in der Oberlinie. Hufstellung, Sehnenschäden, alles, was da so zugehört. Ja, und natürlich können wir uns darauf einigen, dass der Huf die Gliedmaße beeinflusst, dass die Stellung der Hufe die Gliedmaße beeinflussen. Aber natürlich funktioniert das auch umgekehrt. Natürlich können wir auch von oben nach unten denken und müssen auch von oben nach unten denken und dass das, was quasi hier oben in der oberen Funktionseinheit passiert, auch die Gliedmasse beeinflusst. Das ist also ganz wichtig, wenn wir uns dieses axiale System anschauen und uns anschauen, wie das alles miteinander zusammenhängt und eben auch übertragen wird. Da kommen wir zu meinem nächsten Punkt, die Wirbelsäule als Kraftübertragungssystem. Und da reden wir natürlich meistens über die Funktion von Vorhand und Hinterhand und wo da Schub quasi und Schub- und Tragkraft generiert wird. Das ist aber gar nicht die Frage, um die wir uns heute kümmern wollen, sondern heute wollen wir uns anschauen, wie gelangen die Kräfte durch den Körper. Und das scheint einer der zentralen Aufgaben der Wirbelsäule zu sein. Die verbindet natürlich Vorhand und Hinterhand, Hals, Brustkorb und das Becken zu einem funktionellen Gesamtsystem. Aber das passiert natürlich nicht nur über die Knochen, sondern vor allem auch über Faszien, Muskulatur, Bänder und die Kopplung der Bewegungssysteme. Und gerade in dieser Kopplung spielt die Wirbelsäule dann wieder eine Vorreiterrolle. In dem Zusammenhang hier würde ich ganz gerne nochmal die thorakolumbale Faszie rausnehmen, denn die scheint biomechanisch eine ziemlich große Rolle zu spielen. Man kann die sich vereinfacht vorstellen wie ein großes Spannungsnetzwerk, über das Kräfte quasi übertragen werden. Und genau deshalb bleiben Veränderungen ganz selten lokal. Das heißt also, wenn die Wirbelsäule irgendwo gestört ist, aber auch umgekehrt, wenn die thorakolumbale Faszie irgendwo gestört ist, dann beeinflussen die zwei Kollegen die Wirbelsäule und die thorakolumbale Faszie sich natürlich gegenseitig in der Übertragung der Kräfte und Kompensationsmuster greifen dann. Genau deswegen bleibt Veränderung natürlich auch selten, ganz selten lokal. Ich habe kürzlich ein Pferd gesehen, das orthopädisch eigentlich in Ordnung war, aber einen ganz, ganz fürchterlichen, nicht passenden Sattel hatte, der eigentlich zu einem anderen Pferd gehörte. Aber der Reiter, ja, sowas gibt's noch. Der Reiter fand ihn so bequem, ich sehe sowas eigentlich nicht mehr so oft, aber der Reiter gibt's noch. Der Reiter fand ihn so bequem, dass er den einfach auch auf sein neues Pferd draufgelegt hat. Hat nicht so gut gepasst, hat an mehreren Stellen lokalen Druck ausgeübt. Das hat natürlich zu Schmerz- und Schutzspannung, vor allem auf der faszialen Ebene und dann im nächsten Schritt auf der muskulären Ebene geführt. Und hätten wir den kleinen Schlingel nicht so schnell gefunden, hätten wir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit über kurz oder lang auch Veränderungen in den einzelnen Segmenten der Wirbelsäule gefunden. Macht natürlich total viel Sinn, denn es verändert sich ja oft dann die gesamte Art, wie die Kräfte durch den Körper organisiert werden. Und wenn das eigentlich biomechanische, sinnvolle System nicht mehr so funktionieren kann, vor allem nicht mehr so einfach funktionieren kann, wie das mal ursprünglich gedacht war, dann Kompensation ist immer ungünstig. Das ist eigentlich die einfachste Art, das zu erklären. Und Kompensation ist immer der Umweg und nie der beste Weg. Es gibt ziemlich viele Arbeiten zur thorakolumbalen Wirbelsäulenbewegung beim Pferd. Da sind wir wieder bei einem meiner Lieblingsforscherinnen oder einer unserer Lieblingspaper. Auch hier spielen natürlich Jean-Marie Lenoir und Hilary Clayton und die Forschungsarbeit, die sie gemacht haben, eine wichtige Rolle. Denn das waren ja im Endeffekt die ersten, die bewiesen haben, dass wie Rotation, Seitbiegung und Flexionsbewegung während der Fortbewegung im Pferd gekoppelt auftreten und biomechanisch miteinander verbunden sind, erstmal ganz unabhängig vom Reiter. Und dann ist uns natürlich allen klar, dass wenn der Reitersitz nicht so schön ist, wenn der Reitersitz nicht sitzt, wenn der nicht richtig sitzen kann, dass der eben diese Organisationseinheit oder das segmentale Fortbewegen der Wirbelsäule stört und damit einen negativen Einfluss auf die Organisation von Bewegung hat. Das ist einer der Gründe, warum wir zum Beispiel immer noch neben all der Wissenschaft, die wir machen, auch viel Live-Unterricht machen und natürlich da auch viel Sitzschulungen und so machen. Denn ganz stumpf kann man immer sagen, Sitzschulung hilft immer. Also ja, man kann nicht nie gut genug sitzen. Sitzschulung macht immer und macht ja auch Spaß. Und da wird es dann natürlich auch wieder klinisch spannend, denn jetzt haben wir mal beides im Hinterkopf. Einerseits, dass wir die segmentale Organisation in der Wirbelsäule haben und die Organisation von Bewegung, dann die thorakolumbale Faszie. Und dann haben wir so ein bisschen im Hinterkopf, dass wir durch nicht passendes Equipment, aber natürlich auch durch Bisse oder so, aber auch durch einen schlecht sitzenden Reiter oder durch eine schlechte Handeinwirkung, warum manche Pferde biomechanisch dann so ein bisschen diffus wirken oder auch wechselnde Symptome zeigen und manchmal schwer zu lokalisieren sind und sich das alles irgendwie nicht ganz stimmig zeigt. Denn natürlich, wenn wir spätestens dann, wenn der Schmerzreiz pathologisch wird, hat das natürlich einen Einfluss auf die Organisation von den anderen Funktionseinheiten von Kopf und Hals, aber eben auch von Vorhand und Hinterhand. Und deswegen sehen wir manchmal Pferde mit sehr unklaren Bewegungsmustern, wo wir nicht so richtig den Finger drauflegen können und drauflegen sagen können, was ist denn hier eigentlich los? Natürlich müssen wir auch hier im Hinterkopf behalten, dass wir auch genetische Erkrankungen haben, die da Einfluss drauf nehmen. Oder wenn wir natürlich Pathologien haben, dass auch das in den Gliedmaßen dann zu sehen ist. Da kommen wir wieder zu dem Punkt von alles beeinflusst alles irgendwie. Lass uns noch mal ganz kurz in die Physik reingehen. Ich merke, ich erzähle hier gerade schon wieder viel zu lange. Da hätten wir auch 3 Podcasts draus machen können. Aber lass uns noch mal einmal kurz in die Physik reingehen. Ich würde nämlich gerne das Thema mit dem Multitasker heute mit euch abschließen und dann beim nächsten Mal in die Gliedmaßen so ein bisschen einsteigen. Denn Fortbewegung ist energetisch immer dann teuer, wenn sie nicht tensegral funktioniert. Also Bewegung darf einfach sein. So, das hört ihr von mir immer wieder. Und wenn Bewegung nicht einfach ist, wenn wir also Muskelkraft brauchen, um uns fortzubewegen, dann kostet das mehr energetischen Einsatz. Haben wir jetzt ein Tier von der Größe eines Pferdes, das könnte sich evolutionsbiologisch es gar nicht leisten, jede Bewegung ausschließlich über aktive Muskelarbeit zu erzeugen. Das ist so eine Sache, wie wir uns das vorstellen, hat aber mit der Realität nicht viel zu tun. Und gerade die Faszienforschung hat uns ja unglaublich viel dazu erklärt, wie Muskeln aneinander vorbeigleiten auch, also diese Gleitfähigkeit. Und wenn wir uns das Diaphragma zum Beispiel angucken und die Atmung als Pumpe so ein bisschen angucken, dann erklärt uns das, wie Pferde mit dem bisschen an Energie, was sie in freier Wildbahn aufnehmen können, überhaupt überlebensfähig sind. Das heißt, beim Pferd arbeiten, nicht nur beim Pferd, aber auch beim Pferd arbeiten biologische Systeme extrem stark mit Effizienz. Da gibt es einen coolen Biomechaniker, der Fortbewegung immer wieder als ein System beschreibt, das versucht, möglichst effizient zu nutzen. Würde Sinn machen, also wenn man Lust hat, kann man sich das mal durchlesen. Da geht es um McNeil Alexander heißt der, um die Principles of Animal Locomotions. Auch das verknüpfen wir euch natürlich im Newsletter und an bewährter Stelle. Das heißt also, dass wir Muskulatur vor allem dafür brauchen, um Bewegung mal anzuschieben oder auch Übergänge zu machen, um zu wechseln von der einen zur anderen Bewegung. Aber dass Bewegung per se erstmal sehr unaufwendig sein muss. Deswegen gibt es ja so viele Bewegungssysteme im Pferd, die wie so ein Perpetuum mobile funktionieren und sich ständig selber mit Energierecycling arbeiten. Ich glaube, Energierecycling ist ein schönes Wort dafür. Gute Bewegung braucht also nicht möglichst viel Muskelkraft, sondern vor allem möglichst wenig Reibung, möglichst wenig Energieverlust. Dann dürfen wir uns also so ein bisschen die Pferde so im Hinterkopf haben, die diese krass ausgeprägten Muskeln haben. Wir kennen das bei der Dampfrinne am Bauch. Das hat jeder verstanden, dass das keine gute Idee ist, hoffe ich zumindest. Aber wir sehen auch Pferde mit diesen krassen Hinterhänden oder diesen krassen Vorhänden, wo die Muskeln so überdefiniert sind. Da müssen wir uns immer fragen, warum verlieren wir denn hier so viel Energie, dass wir eben Muskelkraft brauchen, um das Ding am Laufen zu halten. Und damit verändert sich natürlich der Blick auf den Körper. Denn der Körper organisiert Bewegung nicht primär nach Schönheit, sondern tatsächlich nach Stabilität, Vorhersagbarkeit, Energieeffizienz und Funktion, ganz wichtiger Punkt. Sehen wir also diese Art von Kompensation im System, dann verändert das, ist das oft eine Veränderung auch durchs Nervensystem, weil wir eine Schutzspannung irgendwo haben, weil, denken wir mal an eine lokale Lahmheit im Bein, das Timing oder die Lastumverteilung oder der Bewegungsumfang sich verändert. Gar nicht, und das bleibt dann eben nicht so, nicht lokal, sondern wird systemisch. Ich denke, ihr wisst, so langsam kommt ihr dahinter, wo ich drauf hinaus will und was wir vor allem auch machen, wenn wir uns in der funktionalen Ganganalyse oder warum wir uns Schüler, bevor wir Schüler in die 1:1-Betreuung nehmen, warum wir immer sagen, Mensch, lass uns mal erstmal eine Ganganalyse machen, damit wir viel mehr über dein Pferd lernen und viel mehr darüber lernen, was da eigentlich im Körper los ist und wie er den Körper organisiert. Wenn wir die Spinal Engine also als Denkrahmen nutzen, dann wird es natürlich genau hier interessant. Gratowetzki hat sehr schön mit den Videos, die er auch im Rahmen seiner Forschung aufgenommen hat, gezeigt, dass die Gliedmaße per se eher sekundär ist und die Bewegung eben oben in der Wirbelsäule entsteht. Alles, was danach an Forschung gekommen ist, auch das, wo jetzt die neueren Studien von Clayton oder von Lenoir draufgehen, die beweisen das mehr und mehr. Aber so ein ganz hundertprozentig bewiesenes Modell ist das tatsächlich nicht, aber immer mehr der Denkrahmen, von dem man in der Movement Science ausgeht und ausgehen kann. Einfach auch, weil sie Sinn macht. Aber wie immer in der Wissenschaft ist es so, dass auch dieses Modell nur ein Modell ist, mit dem man arbeitet, bis das Gegenteil bewiesen ist. Und falls es keiner schafft, das Gegenteil zu beweisen, arbeitet man die nächsten 500 Jahre eben damit oder vielleicht für immer. Man weiß es nicht so genau. Aber ihr merkt, der Denkrahmen ist total interessant. Der ist total interessant, wie gekoppelte Bewegungen entlang dieser großen Körperachse an der Bewegung von Organisation beteiligt sind. Und wenn wir dann beginnen, Bewegung so zu betrachten, dann verändert sich die vielleicht allerwichtigste Frage überhaupt, nämlich nicht nur, wo sehen wir das Problem? Na, immer wieder ganz gern genommen, das Pferd mir vorne links nicht richtig auftreten ist, aber durch die Beugeprobe gekommen und ist da irgendwie geschallt worden, gemacht worden, getan worden und nichts gefunden worden. Dann dürfen wir eben von da aus weiterschauen und uns überlegen, wie organisiert dieses System Bewegung unter den vorhandenen Bedingungen, und dann kommen wir ganz schnell eben auch in Richtung Wirbelsäule, in Richtung Hals, in Richtung Kompensation, in Richtung Equipment, in Richtung Reiter, in Richtung, das können wir jetzt hier Nerven auch, da können wir jetzt hier endlos den Faden weiterspinnen. An dieser Stelle möchte ich das erstmal, auf Englisch sagen wir immer, we wanna wrap it up. Wir wollen das mal so zu kurz zusammentüten und sagen, das war's an dieser Stelle. In der nächsten Folge sprechen wir dann darüber, was beginnt, wenn diese Systeme anfangen, zu stark zu kompensieren oder zu kompensieren, und warum deshalb viele Bewegungsauffälligkeiten ja nicht so richtig einen klaren Ort haben. Ich denke, das große Konstrukt habt ihr verstanden. Und ihr wisst, warum ich es so spannend finde, Wissenschaft in die Praxis zu nehmen. Denn das gibt uns einfach andere Denkrahmen. Und dann brauchen wir nicht mehr darüber nachdenken, dass wir das Pferd dazu bringen müssen, sein Bein zu fühlen oder dass wir irgendwie ein Hinterbein stärken müssen oder so, sondern wir dürfen anders fragen. Wir dürfen fragen, wem nutzt diese Kompensation? Welcher Struktur nutzt diese Kompensation? Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teil sie gerne mit deinen Freunden, teil sie gerne auf Social Media. Ihr helft uns ganz unglaublich davon. Ich kriege ganz, ganz viele Nachrichten und E-Mails von euch immer zu unserem Podcast. Uns hilft es sehr. Also ich freue mich natürlich über jedes Feedback davon. Ich freue mich immer über all eure Fragen. Aber uns hilft es tatsächlich sehr, wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, hilft es uns sehr, wenn ihr uns auf Social Media teilt, wenn ihr den Kanal abonniert, wenn ihr bei Spotify den Podcast oder bei YouTube den Podcast abonniert und so keine neuen Folgen verpasst oder uns gerne auch weiter empfiehlt. Ich habe nämlich überhaupt gar keine Lust, für Meta und Mark Zuckerberg zu arbeiten. Ich habe viel mehr Lust, mit euch und euren Pferden zu arbeiten und so coole Podcasts wie diesen zu machen. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche. Vielleicht sehen wir uns zur Ganganalyse. Vielleicht sehen wir uns zum Webinar. Wir machen ja gerade mit der lieben Julika Valentina das Thema Nervensystem im Equidemia Campus. Vielleicht wollt ihr euch für einen Platz als persönlicher Schüler bei Equidemia, bei mir oder bei einer Kollegin bewerben. Ich freue mich darauf, euch auf die eine oder andere Art und Weise wiederzusehen und wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Bis bald!